Ich bin Cosima Müller.
Ich bin Laura Wittingen.
Ich bin Laura Behrens.
Und ich bin Lisa Popp.
Und zusammen sind wir Montessori Talk, eure neue Plattform für alle interessanten Themen und Gespräche rund um die Montessori-Pädagogik. Euch erwarten jede Woche neue Themen, spannende Gespräche mit Fachleuten, Expertinnen, Dozenten, aber auch mitten aus dem Leben mit Eltern und Alumnis. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch die Montessori-Welt zu erkunden und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Kommt mit und seid dabei, wenn es heißt Montessori Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Montessori Talk. Wie ihr wisst, laden wir immer wieder Expertinnen und Experten zu einem bestimmten Thema ein. Und heute haben wir die große Freude, Timo Nadolny, Johanna und Felicia bei uns zu haben, die auf der Jugendschule Strausberg tätig sind. Zum einen als Pädagoge, das ist der Timo, und zum anderen als Jugendliche, die dort leben und arbeiten. Zur dritten Entwicklungsstufe haben wir ja bereits einen Podcast gemacht, sodass ihr wisst, um was es sich dabei handelt, wie der pädagogische Hintergrund ist und welche Bedeutung auch der Erdkinderplan sowohl für die Jugendlichen als auch für unsere Gesellschaft hat. Und heute haben wir, wie gesagt, drei Menschen dabei, die in der Praxis stehen, die das jeden Tag leben, und sie werden uns von ihren Erfahrungen berichten und wie der Ablauf so ist, und darauf freue ich mich total. Also herzlich willkommen, Timo, Felicia und Johanna. Total schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank. Ist uns eine Freude und Ehre zugleich.
Wunderbar. Also Timo, du hast jetzt gerade schon angefangen. Ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal kurz vor, wo ihr genau lebt und arbeitet und einfach, was dir wichtig ist, was du gerne sagen möchtest.
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ist ja eine tolle Gelegenheit, ein bisschen über diese tolle Pädagogik zu sprechen. Freuen wir uns natürlich sehr. Ich komme ursprünglich aus Südhessen, bin aber jetzt seit einiger Zeit in Berlin. Und habe das Glück, die Jugendschule Strausberg zu leiten. Habe da vor 3 Jahren ungefähr angefangen. Das ist ein außerschulischer Lernort des Montessori Campus Berlin-Köpenick. Meine ganze Energie auf die Jugendschule zu richten und darf da seit 3 Jahren jetzt ungefähr wirken und bin da sehr, sehr froh drüber. Und natürlich bin ich nicht alleine. Ich habe ja 2 wunderbare Unterstützer dabei, die noch viel größere Experten sind, weil es ja betrifft. Ja, Johanna und Felicia, wollt ihr euch mal vorstellen?
Ja, gut. Ich bin Felicia. Ich wohne in Köpenick, gehe seit diesem Jahr auf die Jugendschule Strausberg. Es war eine längere Fahrt dahin, aber ist auf jeden Fall eine Schule. Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, Felicia, jetzt ist die Johanna dran, gell? Dankeschön.
Ja. Mhm. Ja, ich bin Johanna, ich wohne in Altglienicke und bin auch seit diesem Jahr an der Jugendschule. Ja, auch für mich ist es ein längerer Fahrtweg, aber ich kann immer nur sagen, dass ich finde, dass es sich für diese Schule einfach lohnt, auch den Fahrtweg zu fahren.
Da bin ich ja beruhigt. Das ist ja schon mal sehr schön.
Ja. Ja, ihr sagt jetzt die ganze Zeit Schule. Ist das denn wirklich für euch eine Schule, wenn ihr dorthin fahrt? Habt ihr das Gefühl, ihr geht in eine Schule?
Ja, also ich kenne es auch. Ich kenne nur das Montessori-Prinzip und alles so drumherum. Ich würde schon sagen, das ist eine Schule, aber wenn ich jetzt auch von anderen höre, die auf keine Montessori-Schule gehen, dann bekomme ich immer wieder mit, wie besonders die Schule eigentlich ist.
Mhm. Und was ist das Besondere, Felicia, wenn du sagst, du kennst nichts anderes als Montessori? Vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, seit wann du in eine Montessori-Einrichtung gehst?
Seit der ersten Klasse wurde ich in die Krippenzeile eingeschult. Bis zur sechsten Klasse war ich dann da und jetzt mit der siebten bin ich nach Strausberg gewechselt.
Okay. Gut, Johanna, wie ist es bei dir?
Also ich war nicht ab der ersten Klasse auf einer Montessori-Schule. Ich war zuerst auf der Mondweg-Grundschule hier in Altklinike und bin dann in der sechsten Klasse an den Montessori-Campus gewechselt. Hab dann dort die sechste Klasse wiederholt und bin dann jetzt auch mit der siebten Klasse nach Strausberg gewechselt.
Okay. Timo, magst du?
Bei mir ist es auch ganz, ganz spannend, weil ich bin ja eigentlich auch nicht komme ja eigentlich auch nicht aus dem Montessori-Schulsystem, sondern habe ja Gymnasiallehramt studiert für Geschichte und Religion und habe da auch Referendariat gemacht und so weiter und kenne daher eigentlich recht gut den Unterschied, weil das natürlich was anderes ist, an einem großen Gymnasium Religion und Geschichte zu unterrichten oder an der Jugendschule. Und für mich ist es, war es die beste Entscheidung meines Lebens, das zu wählen und hier zu arbeiten.
Ja, du Timo, es ist ja so, dass das Thema Erdkinderplan ja auf ganz vielen Schulen, Montessori-Schulen, eine Rolle spielt und ein großes Thema ist. Und was ist jetzt denn da für dich so der entscheidende Punkt gewesen, sich so richtig mit dem Erdkinderplan auseinanderzusetzen und das dann auch umzusetzen?
Da muss ich ein klein wenig ausholen. Ich habe ja ursprünglich in Berlin angefangen als Schulleiter, der sowohl der für den Hauptstandort zuständig ist, als auch für die Jugendschule und habe dann eine Ausbildung in Schweden gemacht, die Army Orientation bei der Jenny Höglund und habe da sehr intensive Gespräche geführt mit den Menschen, die da vor Ort waren. Das war sehr intensiv, es ging über mehrere Wochen und habe dann eigentlich für mich festgestellt, dass was mich persönlich antreibt, ist eigentlich wirklich der Erdkinderplan und den nicht nur so nebenbei zu machen, sondern volle Kanne und habe dann für mich entschieden, das auch wirklich so zu machen. Und dann ging es los und dann haben wir ja mit wir hatten eine Komposttoilette, ein tolles Gelände, aber da war eigentlich nichts, da war weder Strom noch Wasser noch irgendwas. Und 15 Jugendlichen, die freiwillig dann das Wagnis mit mir eingegangen sind, dorthin zu gehen. Und seitdem ist es Jahr für Jahr, also eigentlich kann man sagen Woche für Woche, Monat für Monat, immer weiter vorangegangen und immer größere Kreise gezogen. Es hat immer mehr funktioniert, die Pädagogik ging immer mehr auf. Jetzt sind wir nächstes Jahr dann 40 Schüler, haben eine Warteliste, müssen erstmalig auch sagen, wir sind jetzt wirklich voll. Wir haben mit den Jugendlichen ein eigenes Haus gebaut, wir haben eine Produktionsküche auf die Beine gestellt, einen Permakulturgarten angelegt. Jetzt kommen bald Tiere. Also es geht Schlag auf Schlag und es macht unheimlich Freude. Und ich glaube, weil wir eben der Pädagogik wirklich vertrauen, und die Jugendlichen wirklich da einen Ort haben, der ihr Ort ist. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu einer Regelschule, nenne ich es jetzt mal.
Ja, vielen Dank. Felicia und Johanna, wenn ihr so hört, was der Timo so erzählt und ihr seid in diesem Jahr jetzt das erste Jahr dort, das heißt, ihr habt ja einiges an Umgebung schon vorbereitet, vorgefunden, aber ist ja sicherlich noch reichlich Arbeit da. Wie ist denn so euer Tagesablauf? Vielleicht, Johanna, fängst du mal kurz an und erzählst, wie es ist, wenn ihr da ankommt.
Also wenn man jetzt mal so der grobe Wochenplan ist so, dass wir vormittags an unseren theoretischen Themen arbeiten können. Und nachmittags dann praktisch arbeiten. Aber wenn wir früh meistens kommen, ist erst Frühstück von 8.30 Uhr bis 9. Genau, und dann ist meistens Theorie oder auch Einführungen. Aber manchmal halt auch draußen praktisch arbeiten.
Und Felicia, ist es so, dass ihr selber auch das Frühstück herrichtet, einkauft, Mittagessen kocht und so weiter? Wie ist denn das?
Ja, also Für jede Woche gibt es eine Kochgruppe, bestehend aus 3, 4 Jugendlichen. Die planen eine Woche davor das Mittagessen und gehen dann auch dafür einkaufen und kochen dann auch dementsprechend selber.
Ich finde es immer ganz spannend, weil das wahrscheinlich, ich glaube, Felicia und Jolie kennen das ja gar nicht anders, aber für den ein oder anderen Zuhörer ist es vielleicht spannend oder nochmal deutlich zu machen, dass wir eben vor Ort in dieser Jugendschule niemanden haben außer uns selbst. Das heißt, wir haben weder einen Koch, noch eine Köchin, noch Putzkräfte, noch ein Sekretariat, noch eine Buchhaltung, Hausmeister, das haben wir alles nicht. Das machen die Jugendlichen alles selbst mit unserer Unterstützung. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was, wenn man es nicht kennt, auf den ersten Moment merkwürdig wirkt. Die meisten Jugendlichen kennen das gar nicht anders bei uns.
Ja, das ist, danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil irgendwie ist das für mich auch so selbstverständlich natürlich, ja, in dem Zusammenhang. Wie ist denn das? Was bedeutet denn, Timo, eine Schule nach dem Erdkinderplan? Also Maria Montessori sagt ja eigentlich, es sollte keine Schule sein. Und ihr habt jetzt eure Schule Jugendschule genannt. Und Johanna und Felicia haben gerade gesagt, ja, es ist schon irgendwie auch eine Schule, aber schon auch anders. Was ist da deiner Meinung nach wirklich das Besondere daran?
Also ich glaube, das wirklich Besondere daran ist, dass wir wirklich konsequent versuchen, die Jugendliche an erster Stelle zu stellen. Also wenn man, das war wirklich auch, das nicht nur das war, sondern das ist für mich ein stetiges Lernfeld und eine stetige Arbeit an mir selbst, das auch ernsthaft zu machen. Das heißt, wirklich darauf zu hören, was die Jugendlichen für Ideen haben, mit diesen Ideen zu gehen und diese Überlegungen, die sie haben, ernst zu nehmen. Und daraus entwickelt sich unheimlich viel. Also für die Jugendlichen mag das vorkommen wie Schule, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, für unser Wohnhaus, das blaue Haus, was die Jugendlichen zusammen mit der Architektin geplant haben und gebaut haben mit Handwerkern, haben sie jetzt festgestellt, in der Küche, da ist eigentlich zu wenig Platz, um die ganzen Speisen anzurichten und so weiter. Und dann kam sie auf die Idee, also man braucht da jetzt irgendwie einen anderen Tisch, das soll aber nicht einfach nur ein Tisch hingestellt sein, das soll ja auch schick aussehen. Und dann kam sie auf die Idee, einen Epoxidharztisch zu machen. So, und das haben sie sich gut überlegt, haben da recherchiert und dann war es natürlich unsere Aufgabe, das zu betreuen. Und um einen guten Epoxidharztisch zu bauen, braucht man verschiedene Dinge. Man braucht Kenntnis über Epoxidharz, wie das Ganze überhaupt funktioniert, was sind das eigentlich für Sachen, da kommen dann die ganzen Chemie-Navi-Einführungen dazu, dass man überhaupt weiß, wie man damit umgeht. Da geht es dann um Maße mit Mathematik, wie groß ist das Ganze, eine Skizze anfertigen, eine Bauzeichnung. Das Ganze natürlich auch herauszubekommen, was das kostet. Epoxidharz ist sehr, sehr teuer. Das war den Jugendlichen vorher und mir ehrlich gesagt auch noch nicht klar. Förderanträge zu schreiben, zu gucken, wie man die Gelder herantreibt. Da hat man dann Deutsch wieder mit drin und dann natürlich auch die praktische Umsetzung. So dass am Ende dann, und der ist jetzt noch nicht fertig, der wird aber irgendwann fertig sein, dieser Epoxidharztisch dort in diesem blauen Haus steht. Und dann steht da eben nicht nur ein Tisch, sondern da steht etwas, was die Jugendlichen sich überlegt haben, was ihnen wichtig war, was aus ihrem Bedürfnis kam, was sie voll durchdrungen haben und was dann wirklich einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und das ist, glaube ich, der große, große Unterschied zu anderen Schulen, wo man vielleicht eher so Projektunterricht macht und sagt, so, jetzt haben wir eine Woche Projektwoche Zirkus und dann überlegt man, was gibt es denn alles im Zirkus, sondern wir satteln das Pferd genau andersrum auf. Wir gucken immer von den Bedürfnissen des Ortes. Was braucht der Ort? Was brauchen die Jugendlichen? Und von da aus gehen wir los. Ja, und das ist sehr abenteuerlich und sehr spannend, wohin der Weg dann immer geht, weil da kann man viele Pläne machen und dann kommt die Realität.
Ja, und es braucht viel Mut. Ne, das, und Kenntnisse, um das gut umsetzen zu können. Johanna und Felicia, ihr habt jetzt gehört, wie der Timo auf der Erwachsenenebene und als Lernbegleiter das Besondere herausgestellt hat. Was würdet ihr denn sagen, was ist für dich ganz persönlich, Johanna, oder für dich, Felicia, ganz persönlich das Besondere und auch das Schönste, auf der Farm zu sein, in Strausberg zu sein? Oder auch das Wichtigste.
Ja, es ist einerseits ein total schönes Gelände dort, wo man auch sehr viel draußen sein kann und ich bin auch gerne draußen und auch generell die ganze Umsetzung, was Timo auch gerade gesagt hat, ist auch einfach schön. Ist einfach ein wunderschöner Ort.
Also dir gefällt der Ort besonders gut. Johanna, wie ist es bei dir?
Also ich finde einfach auch das schön, dass wir auch wirklich das, diese praktischen Sachen auch mit drin haben, dass wir auch einfach draußen praktisch arbeiten und auch in den praktischen Sachen so diese theoretischen Sachen so miteinander verbinden. So. Genau, und auch dieses viel draußen zu sein.
Jolli, vielleicht kannst du ja mal erzählen von ihr beide von euren Erlebnissen mit der Hausplanung, was ihr jetzt davor habt. Ich glaube, daran wird es auch nochmal sehr deutlich.
Oh ja, das wäre total spannend. Das interessiert mich auch sehr.
Ja, das Blaue Haus ist ja eigentlich ein Haus fürs Wohnen gedacht und nicht für die Schule. Dementsprechend haben wir jetzt, oder sind wir jetzt in der Planung, ein neues Haus zu bauen, wo Johanna und ich und noch ein paar andere auch mitgewirkt haben und auch die ersten Ideen auch gezeichnet haben. Ich habe ja dann jetzt auch noch ein Praktikum bei der Architektin gemacht und habe auch noch mehr so einen Einblick dafür bekommen. Und es ist auf jeden Fall auch sehr viel Arbeit und da haben wir auch schon gut vorgearbeitet.
Also ich kann es ja gar nicht fassen, dass ihr tatsächlich ein Haus selber baut. Das ist großartig. Johanna, wie erlebst du das?
Also ich finde es auch einfach auch eine schöne und auch eine coole Erfahrung auch, weil wir haben ja auch die Pläne maßstabsgetreu gezeichnet und uns Gedanken gemacht, welche Räume wir brauchen wir. Und genau, das finde ich einfach, ja, genau.
Ja, da kommen wir ja gleich zum nächsten Thema. Und zwar dieses Gebäude, wie ihr sagt, soll ja zum Wohnen sein. Also der Erdkinderplan nach Montessori sieht ja vor, dass es ein sogenanntes Residential Program gibt, also dass ihr dort übernachtet und unter der Woche und vielleicht auch am Wochenende dort lebt, zusammen mit den Erwachsenen Seite an Seite. Könnt ihr euch das denn vorstellen, dass ihr seid ja noch recht jung jetzt, ich schätze mal so 12, 13 Jahre, unter der Woche von zu Hause weg zu sein?
Also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil ist einfach ein schönes Gelände und ich, als ich auch das erste Mal davon gehört habe, war ich auch sofort Feuer und Flamme dafür. Ja.
Johanna, wie schaut es bei dir aus?
Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, da zu übernachten und da auch dann zu wohnen, weil ich würde das einfach auch als Erfahrung auch einfach cool finden.
Was sagen denn eure Eltern dazu? Habt ihr mit denen schon mal drüber gesprochen?
Ja, also die unterstützen das auch, dass wir da so Freiraum haben und uns da auch und dann auch übernachten wollen, was wahrscheinlich erst in ein paar Jahren da der Fall sein wird, wenn wir das überhaupt noch miterleben, aber trotzdem.
Johanna, wie ist es bei deinen Eltern?
Also meine Eltern unterstützen das. Also ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt mit ihnen noch nicht so ausführlich auch drüber gesprochen, aber meine Eltern würden das bestimmt, also würden das, da bin ich mir sehr sicher, auch auf jeden Fall unterstützen, dass ich da auch genau auch die Freiheit habe, auch das zu machen. Ja, genau.
Ja, schön. Und sag mal, ihr seid ja da mehrere Jugendliche. Also Timo hat gerade gesagt, es sollen jetzt bis zu 40 Leute werden. Seid ihr denn alle auf dem Gelände jeden Tag, also mit 40 Leuten? Und wie ist das so, in der Community zu sein? Ihr habt ja sicher auch Community-Meeting und müsst viel organisieren und miteinander kommunizieren. Wie läuft denn das bei euch so ab?
Ja, man muss dazu sagen, wir sind jetzt noch nicht ganz 40 Schüler, so fast 40, 45, 35 vielleicht. Und es ist auch schon, was man auch planen muss, aber ich glaube, wir haben auch alle schon so einen gewissen Ablauf drin, dass es dann auch einfach leichter ist.
Das finde ich ganz, ganz schön, Felicia, wie du das so sagst, einen gewissen Ablauf drin zu haben. Also das war tatsächlich ja eine große Sorge von uns aus Erwachsenensicht, wie man das so hinbekommt mit so vielen Jugendlichen. Aber tatsächlich zahlt sich das jetzt aus, was wir angefangen haben vor 3 Jahren. Das ist für die Jugendlichen ist es schon eine Selbstverständlichkeit, sich in Chatgruppen zu organisieren, in Kleingruppen sich zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben Managerposten für verschiedene Bereiche, wo die Jugendlichen ganz selbstverständlich Verantwortung übernehmen. Sonst würde es gar nicht funktionieren, tatsächlich. Also da profitieren wir jetzt ein bisschen davon, von der Erfahrung und Expertise, die sich so eingeschliffen hat.
Das heißt, du würdest sagen, Timo, dass es auf jeden Fall wichtig ist, durchzuhalten, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, in diesen 3 Jahren, das war ja, also jetzt ist alles, es ist eine tolle Zukunft, die da vor uns liegt, mit viel Arbeit und Herausforderung. Aber da waren auch Zeiten dabei, wo ich mich schon auch gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Das war aber absolut Gold wert, da durchzuhalten, weil also wir hatten echt eine ganze Menge Hürden immer da. Und immer, wenn ich es dann geteilt habe mit den Kollegen, mit den Jugendlichen, dann haben wir auch immer gemeinsam eine Lösung gefunden. Also es gab kein Problem bisher, was wir nicht gemeinsam lösen konnten. Und es lohnt sich und das schweißt zusammen. Also da diese gemeinsamen Meilensteine, die man da erreicht, die sind mit Gold nicht zu bezahlen. Das ist echt das Gemeinschaftsgefühl, das zu schaffen, wenn man große Herausforderungen hat. Und das ist schön, das zu beobachten immer wieder.
Timo, was denkst du, ist es wirklich essentielle, wenn man den Erdkinderplan als Schule umsetzen möchte? Also viele fangen ja an mit so einer Schülerfirma oder so und haben irgendwie ein paar Hochbeete und vielleicht auch einen Acker. Was würdest du sagen, ist für dich aus der Rückschau jetzt wirklich das Allerwichtigste gewesen? Gab es da so eine Entscheidung, wo du gesagt hast, so und nicht anders? Oder hat sich das alles mit der Zeit erst entwickelt?
Also ich will natürlich davor sagen, dass jeder Ort ja unterschiedlich ist, die Menschen sind unterschiedlich. Das heißt, wenn ich da jetzt das, was ich jetzt gleich ausführe, das habe ich zumindest erlebt und bin mir sehr sicher, dass es im Grundsatz auch für andere Einrichtungen stimmt. Wohl wissend, dass wir hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber was ich auf jeden Fall als Meilensteine sehen würde, ist die allererste Entscheidung, vor der wir standen, wo wir uns überlegt haben, machen wir das freiwillig oder machen wir es verpflichtend? Und das war super, dass wir es freiwillig gemacht haben, weil wir von Anfang an dann Jugendliche und auch Eltern, also Schulfamilien, dort hatten, die das freiwillig gemacht haben, die da sich drauf eingelassen haben in diesen unsicheren Zeiten. Das heißt, wir hatten da ganz viel Rückhalt. Also diese Freiwilligkeit, die finde ich von ganz großer Wichtigkeit, weil dann, wenn man sich natürlich verpflichtet hat, dann geht mit dieser Freiwilligkeit natürlich auch eine Verpflichtung einher. Das ist klar, das nehmen die Jugendlichen und die Familien aber sehr ernst. Das so, also das wäre das Erste. Das Zweite ist, ich würde keine faulen Kompromisse eingehen. Also es gibt eigentlich kaum Gründe, außer vielleicht jetzt, also Arbeitssicherheit, klar, da gibt es gar keine Frage, oder bei Datenschutz, okay, aber ansonsten gibt es kaum Gründe, Jugendliche bei der Gestaltung ihres Lernortes außen vor zu lassen. Sei es bei der Finanzverwaltung, sei es bei der Entscheidung, wie man die Geldmittel verwendet, sei es geht es darum, welche Bauprojekte und so weiter als nächstes anstehen. Da kann man Jugendliche mit dazu nehmen und das war wirklich ein Erfolgsrezept, auch wenn wir hatten ja sehr wenig Geld am Anfang, wir haben mit 500 Euro angefangen im Monat, beziehungsweise immer dann, wenn die Quittungen eingereicht waren, das war sehr, sehr wenig und wir mussten erfinderisch sein und wir mussten gucken, wie wir an Gelder kommen, wie wir an Fördertöpfe kommen. Und das haben wir nur deshalb so erfolgreich gemacht, weil die Jugendlichen da von Anfang an mit dabei waren. Das heißt, wenn wir uns mit Leuten von Stiftungen, von Förderern treffen, dann sind immer Jugendliche dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass wir nur deshalb so erfolgreich sind, weil die Jugendlichen dabei sind. Also das wäre auf jeden Fall ein weiterer Tipp, den ich damit auf den Weg geben würde. Ja, und dann muss man, glaube ich, Händchen oder Glück haben, die Menschen zu finden, die Pädagogen und Erwachsenen zu finden, die auf sowas Bock haben. Also die bereit sind, ins Risiko zu gehen, Dinge auszuprobieren, die sie vielleicht selber noch nicht kennen, eingetretene Pfade zu verlassen, selbst dazu zu lernen. Und wenn man da ein gutes Team zusammenstellt, dann ist es ein ganz eine weitere wichtige Zutat für den Erdkindertopf. Eintopf.
Und ja. Du hast zu Anfang gesagt, oder ein Satz ist mir so im Kopf geblieben, den du in einem anderen Kontext mal gesagt hast, wenn ich den kurz zitieren darf, dass für dich, als du in Schweden warst und dort die Orientation gemacht hast, für dich ganz persönlich ein wichtiger Punkt war, für dich als Mensch und Pädagoge die innere Entscheidung zu treffen, dich darauf einzulassen.
Genau, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber mir ist ja klar, ich habe ja nur ein Leben, was ich habe und was ich so gestalten möchte oder meine Schaffenskraft so einzusetzen, dass ich der Meinung bin, wenn ich abends ins Bett gehe, ich habe wirklich was Sinnvolles mit meiner Tatkraft angefangen. Und das wurde mir in Schweden klar, dass meine Stärke wirklich ist, mit Jugendlichen gemeinsam was aufzubauen, zu entwickeln und auszuprobieren. Und das habe ich dann mit Haut und Haar gemacht. Also ich habe mich ja auf etwas eingelassen, wo ich nicht wusste, ob es funktioniert. Es hätte ja auch schief gehen können mit der Freiwilligkeit. Das heißt, ich glaube, wenn man es macht, dann sollte man es richtig machen. Man sollte nicht das halbherzig machen und man sollte vor allem das Ganze nicht machen, irgendwie um sich selbst zu finden oder einen Selbstfindungstrip zu haben. Man steht da wirklich im Dienst der Jugendlichen und man sollte mit einem gewissen, mit einem Background kommen, wo man wirklich auch in der Lage ist, mit Jugendlichen sowas zu machen und nicht selber noch vielleicht Baustellen zu haben.
Wenn ihr das so hört, Felicia und Johanna, vielen Dank, Timo, für deine Offenheit. Wie erlebt ihr denn so das Seite-an-Seite-Arbeiten mit den Erwachsenen? Sind das für euch Lehrer, so im klassischen Sinne, wo es halt so eine gewisse Distanz auch hat? Oder sind das vielleicht Freunde von euch, was ja auch ein bisschen komisch wäre vielleicht? Wie erlebt ihr das denn? Johanna, magst du antworten?
Das ist eine schwierige Frage. Also, muss ich ehrlich sein, da wüsste ich jetzt auch nicht so auf Anhieb eine Antwort drauf.
Da mache ich einfach mal. Also Lehrer im klassischen Sinne auf gar keinen Fall. Das ist einfach eine... Ja, man kann es so schlecht beschreiben. Ist einfach eine auf jeden Fall andere Art, miteinander umzugehen. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie es genau in normalen Schulen ist, aber das ist schon definitiv nochmal eine andere Atmosphäre auch dazwischen.
Wie sieht es so mit dem Vertrauensverhältnis aus? Habt ihr zu euren Lehrern oder Lernbegleitern, sagt ihr ja, oder den Erwachsenen, die bei euch dabei sind, auch wirklich Vertrauen? Könnt ihr sagen, ja, also den kann ich auch mal sagen, wenn es mir nicht so gut geht oder ich habe ein Problem mit anderen Jugendlichen aus der Community. Könnt ihr da hingehen und das besprechen? Oder wie macht ihr sowas, wenn es zu Konflikten zum Beispiel kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, alle von unseren Pädagogen sind immer für uns da und unterstützen auch uns so gut, wie sie können. Und ja.
Okay, jetzt ist sicherlich noch ganz von wichtigem Interesse unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wie denn überhaupt die schulischen Leistungen erbracht und gemessen werden. Das ist ja oft auch eine wichtige Frage, die man sich stellt, auch im Hinblick auf die Abschlüsse. Wie sieht das denn da bei euch aus, Johanna und Felicia? Wisst ihr, was euch da erwartet? Habt ihr Noten oder so?
Also Noten bekommen wir erst mit der 10. Klasse. Aber wir bekommen trotzdem jedes Jahr ein Zeugnis, also ein schriftliches Zeugnis. Und mit den Abschlüssen ist es so, dass wir praktisch in jedem Fach, in jedem Halbjahr, glaube ich, zwei Abschlüsse machen. Und ja, das ist auch ganz verschieden. Ein Abschluss kann manchmal ein Vortrag sein, ein Lernprodukt, was man selbst erstellt. Ja, genau, es ist ganz verschieden.
Okay. Das heißt, ihr seid dort von der 7. bis zur 10. Klasse gemischt, sind Jugendliche auf dem Hof, beziehungsweise in Strausberg auf dem Gelände. Ist das richtig so, Felicia? Also von der 7. bis zur 10. Klasse?
Ja, alles wird durcheinander gemischt.
Alles durcheinander gemischt. Und ist es so, dass ihr manchmal gar nicht wisst, welche Jahrgangsstufe ihr seid? Das habe ich mal in einer Montessori-Schule erlebt, da habe ich einen Jungen gefragt, der war allerdings ein bisschen jünger als ihr, in welcher Klasse er ist, und er hat gesagt, hey, ich bin hier in der Montessori-Klasse. Der hat überhaupt gar nicht verstanden, in welchem Jahr, was ich damit gemeint habe. Das fand ich auch total lustig.
Also ich glaube, vergessen, in welcher Jahrgangsstufe man ist, hat, glaube ich, jetzt noch niemand. Allerdings ist es auch sehr gemischt. Also ich zum Beispiel bin jetzt auch gut mit einer Neunklässlerin befreundet und wir verstehen uns auch alle super. Also ja.
Ja, wenn du sagst, ihr versteht euch alle super, ich weiß ja, dass es beim Erdkinderplan auch total wichtig ist, dass man viel so Kunst macht und Theater spielt vielleicht, also so Wege findet, sich selbst auszudrücken. Habt ihr da auch Raum dafür bei euch?
Ja, haben wir auch jeden Fall. Ich bin ja auch zum Beispiel auch Teil unserer Schülerfirma und produziere auch ganz viel kreativ. Ja.
Und Musik und so, spielt das auch eine Rolle, Johanna? Singt ihr vielleicht gemeinsam, habt einen Chor oder eine Band oder so? Oder eine Theatergruppe?
Also eine Theatergruppe und einen Chor haben wir jetzt nicht. Aber wir haben einmal in der Woche, also wir haben eine Band, die einmal in der Woche in der Köpenzeile Band hat.
Timo, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen zum Thema Selbstausdruck?
Jo, ich kann vielleicht mal ganz kurz das andere noch, würde ich nur mal kurz zurückgehen, weil das für die beiden nicht ganz so relevant ist, aber vielleicht für die Zuhörer. Wir machen also natürlich alle staatlichen Schulabschlüsse, kann man bei uns erreichen. BBR, EBBR, MSA. Und wir hatten ja dieses Jahr einen großen ersten Jahrgang, der BBR gemacht hat. Und die Ergebnisse bisher sind wirklich 1A, also die sind richtig gut. Die bestätigen nur nochmal das, was wir uns sowieso gedacht haben, was wir glauben, dass die wirklich gut vorbereitet werden. Die Neuner und Zehner, die werden schon auch mal rausgenommen, extra Prüfungstraining, damit sie wissen, was da in der Prüfung da auf sie zukommt. Das gibt es natürlich schon auch für die Neuner und Zehner.
Wir müssen jetzt noch kurz sagen, wofür die Abkürzungen stehen, weil wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus anderen Bundesländern haben. Ja, das
vergesse ich nochmal. BBR ist die Berufsbildungsreife, ist quasi der erste Schulabschluss. EBBR ist die erweiterte Berufsbildungsreife. Und MSA ist der mittlere Schulabschluss, mit dem man dann, wenn er qualifiziert ist, zum Beispiel dann auch an gymnasiale Oberstufe wechseln kann. Also Realschulabschluss sozusagen, der klassische.
Okay. Alles klar.
Genau, und im Selbstausdruck, also wir versuchen da immer natürlich verschiedene Formen. Das kriegen die Jugendlichen jetzt vielleicht gar nicht so bewusst als Selbstausdruck mit. Aber wir haben zum Beispiel ja auch einen Kollegen vor Ort, der eigentlich Künstler ist, eigentlich gelernt, also Engländer ist, aber auch Künstler, der dann mit den Jugendlichen Linoleumschnitt macht und verschiedene Kunstprojekte anbietet. Wir machen bei ganz viel Gestaltung, also bei den Bädern, die sie jetzt in dem Haus gebaut haben, da haben die Jugendlichen verschiedene Moodboards erstellt mit der Architektin, haben dann verschiedene Fliesenarten rausgesucht, verschiedene Farbspiele miteinander kombiniert. Also da läuft ganz viel nebenbei, ohne dass die Jugendlichen das jetzt wirklich als Selbstausdruck so bezeichnen würden. Musik ist noch so ein Punkt, wo wir versuchen, das noch ein bisschen mehr reinzuholen, weil diese Band ist schon cool. Die haben dann auch am Weihnachtsmarkt, den die Jugendlichen organisiert haben, extra ein Video eingespielt und aufgenommen. Das machen die schon alles. Aber das wollen wir noch ein bisschen ausbauen. Da sind wir jetzt noch, das ist nur eine unserer Baustellen.
Okay, vielen Dank. Zum Schluss würde ich gerne noch von euch wissen, ob ihr auch mit anderen Erdkinderprojekten vernetzt seid und ob ihr euch vorstellen könnt, auch mal zu einem anderen Erdkinderprojekt zu fahren. Also ich weiß jetzt, dass eine Farm School in der Nähe von Frankfurt einige Schüler nach Südfrankreich geschickt hat, beziehungsweise was heißt geschickt, also die sind dorthin gefahren und wollten dort ein paar Wochen sein und das sieht so aus, als wäre es sehr erfolgreich. Könnt ihr euch das auch vorstellen, Johanna und Felicia, einfach mal in einem anderen Land zu sein, aber auch im Montessori-Kontext ein paar Wochen oder so zu verbringen?
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wäre, glaube ich, eine recht schöne Erfahrung. Und da man jetzt auch nicht immer noch das gleiche Schulkonzept hat und jetzt nicht komplett sich irgendwie umstellen muss, wäre, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung, einfach auch mal zu sehen, wie es andere machen.
Ja, und auch vielleicht die Sprache zu lernen, gell, Johanna?
Ja, ich muss auch sagen, ich würde das auch schön cool finden, wenn wir das, also ich würde das auch gerne machen und ja, mit der Sprache, das würde ich auch schön finden, wenn man dann ja wirklich auch die andere Sprache lernt, ja, also ich würde das auch machen.
Ja, schön. Also die Zeit fliegt wirklich dahin und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch zusammen über eure Arbeit und euer Leben auf der Montessori-Jugendschule Strausberg zu sprechen. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck jetzt davon gewonnen haben, wie das dort läuft und was es bedeutet, als Jugendlicher dort zu leben und auch als Erwachsener dort zu arbeiten. Und ich kann zum Abschluss noch sagen, als Mutter von zwei Töchtern, die in Schweden auf einer Farm School gewesen sind, die Schule, von der Timo vorhin erzählt hat, wo er seine Orientation for Adolescent Studies gemacht hat, dass es als Mutter auch echt wunderbar ist und gerade in der Phase der Pubertät die Beziehung zu den Töchtern oder zu den Kindern sich wirklich verbessert und sehr stabilisiert, weil man diesen komischen Alltag nicht hat. Also, euch dreien ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen wieder beim nächsten Podcast von Montessori Talk. Wir freuen uns auf euch und bis dahin.
Ciao, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du unsere aktuelle Folge bis zum Ende angehört hast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Immer sonntags kommt die neue Folge. Bis dahin bleibt ein bisschen Zeit für dich, vielleicht noch ein bisschen mehr über unsere Arbeit, über unsere Projekte oder auch über unsere Personen zu erfahren. Dazu packen wir alle weiteren Infos in die Shownotes, das heißt hier im Beschreibungstext von der Folge könnt ihr unsere Homepages, unsere Social Media Links und so weiter abrufen. Ich sage aber auch nochmal, Laura und Cosima machen zusammen Blickpunkt Montessori, Lisa Popp macht The Montessori Kurs und Laura Wittinger macht Montessori im Alltag. Ihr könnt diesen Podcast liken, teilen, weiterempfehlen und wir freuen uns auf das nächste Mal und das nächste Themengebiet. Bis dahin!